Zur Orientierung für die, die gerade reingekommen sind, jetzt sind wir bei der Predigt. Echt. Macht nichts, dürft ihr auch mal hören. Könnt gleich mithelfen. Esst ihr gerne Rhabarber?
Ja.
Ja. Ihr Kinder auch? Mögt ihr Rhabarber? Nein. Jetzt wäre es interessant zu wissen, warum. Also ich sage erstmal, warum ich gerne Rhabarberkuchen esse. Rhabarberkuchen, der schmeckt schön mild und säuerlich, beides gleichzeitig. Das mag ich gerne. Oder ich mag auch gerne Rhabarberkompott mit Vanillepudding. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen. Muss ich mit meiner Frau mal drüber reden. Das ist genauso. Säuerlich auf der einen Seite, aber ganz mild. Weißt du, warum du keinen Rhabarber magst? Nee, aber du weißt, dass du ihn nicht magst. Ne? Uli, magst du sagen, warum du Rhabarber gerne magst?
Aus dem gleichen Grund wie du.
Aus dem gleichen Grund wie ich, okay. Aber jetzt möchte ich mal gerne wissen, wer hat es denn als Kind so gemacht wie ich, dass wir den Rhabarber einfach so von der Stange aus der Hand gegessen haben? Aber doch einige, nicht? Meine Oma in Oldenburg war der festen Überzeugung, Zucker ist gesund. Darum hat sie uns immer eine Tasse Zucker dazu gegeben und da haben wir dann eingestippt mit der Rhabarberstange und abgebissen. Es ging zur Not aber auch ohne Zucker. Allerdings gibt es ein kleines Problem dabei. Wenn dann noch sehr frisch ist, der Rhabarber, dann hat man so ein stumpfes Gefühl im Mund. Die Schleimhaut wird stumpf, die Zähne werden stumpf. Das ist ganz unangenehm und es dauert eine ganze Zeit, bis das wieder besser wird. Das funktioniert ähnlich auch mit Stachelbeeren, wenn die noch nicht ganz reif sind. Aber die schlimmste Erfahrung in dieser Beziehung, die habe ich mit der Frucht der Cashewnuss gemacht. Die habe ich mal in Nigeria gegessen. Vielleicht hast du sie auch schon mal gegessen, die Frucht der Cashewnuss. Ihr kennt die Nuss alle. Das sind diese kleinen nierenförmigen Nüsse im Studentenfutter. Diese Nüsse meine ich nicht. Ich meine die Frucht, zu der die Nuss gehört. Diese Frucht ist ausgesprochen saftig. Aber sobald man die im Mund hat, zieht sich alles zusammen. Man hat das Gefühl, da ist überhaupt keine Flüssigkeit mehr im Mund. Alles ist trocken. Man möchte gerne ausspucken, aber man hat überhaupt keine Spucke mehr, mit der man das machen könnte. Ganz schrecklich. Dabei ist mir genau diese Wirkung angekündigt worden. Und jetzt habe ich es gemacht und die Strafe folgte auf dem Fuß. Und die Eva, die mir diese Frucht angeboten hat, das war meine Schwester, die hat gesagt, siehste? Ja, siehste, das sagen wir, wenn jemand etwas gemacht hat, wieder besseres Wissen und dann die Folgen tragen muss. Aber wir finden das eigentlich auch gerecht. Denn wer selber schuld ist, der muss eben auch selbst die Suppe auslöffeln. Wer selber schuld ist, der soll auch die Folgen tragen. Das ist nur gerecht. Die Frage ist nur, geht es denn in unserer Welt auch wirklich gerecht zu? Oder ist es nicht oft genug genau andersrum? Die, die gar nicht Schuld haben an einer Situation... Oh, Entschuldigung, das ist eine Meldung. Ja, was willst du sagen? Oft genug nicht, ne? Ist es nicht gerecht? Wer gar nicht Schuld hat an einer Sache, der muss die Suppe auslöffeln, der muss die Folgen tragen. Und die, die Schuld dran haben, die kriegen das oft genug hin, sich irgendwie zu verkrümeln oder aus der Sache rauszuziehen, sodass sie nichts abkriegen, nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Da gibt es nun dieses Sprichwort im alten Israel. Die Väter haben saure Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Die Eltern haben sich etwas zu Schulden kommen lassen und die Kinder müssen die Folgen tragen. Also die eine Generation, die richtet etwas an und die nächste Generation muss das ausbaden. Und ich finde, das ist eine Erfahrung, die an Aktualität gar nichts eingebüßt hat. Und dazu sagt der Prophet Hesekiel, Schluss damit, das soll nicht mehr gelten. Da wirft der Prophet ein ganz neues Licht auf das Thema Schuld und Gerechtigkeit. Im Alten Testament, da hat man eigentlich vor allem diesen Blick. Schuld betrifft oft eine ganze Gemeinschaft, da werden alle mit reingezogen. Was einer anrichtet, das vergiftet viele andere. Ja, manchmal führt Schuld geradezu zu einer Art Sippenhaft bis in die dritte und vierte Generation hinein. Dafür haben wir heute einen modernen Begriff. Wir reden von Generationengerechtigkeit. Und wir meinen damit, eigentlich soll es so sein, die Lasten, die sollen gerecht verteilt werden. Aber oft genug ärgern wir uns darüber, dass es eben anders ist. Es gibt keine Generationengerechtigkeit. Die eine richtet etwas an, manchmal die Elterngeneration, manchmal auch die Kindergeneration, und die andere Generation muss darunter leiden. Besonders ärgerlich ist es, wenn diejenigen, die das Unheil angerichtet haben, sich ohne weiteres aus der Affäre ziehen und dann anderen den Scherbenhaufen zum Aufräumen überlassen oder den Schuldenberg zum Abbezahlen überlassen. Und da legt der Prophet Hesekiel Einspruch ein in Gottes Namen. So soll das nicht mehr sein. Gott stellt sich auf die Seite der Unschuldigen. Die sollen nicht leiden müssen unter fremder Schuld. Stattdessen soll jeder persönlich einstehen für das, was er oder sie angerichtet hat. Hesekiel sagt das zu den gefangenen Juden in Babylon. Die hatten das gerade so erlebt. Die Eltern hatten nicht hören wollen auf Gottes Warnungen, und sie, die Kinder, wurden dafür in Sippenhaft genommen, sozusagen in babylonische Sippenhaft, mussten in der Gefangenschaft in Babylon sitzen. Und da sagt nun der Prophet, nein, damit ist Schluss. Jeder muss für sich selbst vor Gott gerade stehen. Nur noch die Schuldigen müssen auch die Folgen tragen. Die Unschuldigen dagegen lässt Gott nicht mehr ins Messer laufen. Gott stellt sich an ihre Seite und tritt für sie ein. Wir wünschen uns wohl, dass wir das häufiger zu sehen bekämen. Wir wünschen uns so eine klare Gerechtigkeit. Wir sind enttäuscht darüber, wenn es wieder mal die Falschen trifft. Ja, wir sind sauer, wenn Schuldige sich aus ihrer Verantwortung herausziehen. Und manchmal stumpfen wir auch mehr und mehr ab, wenn wir so selten Gerechtigkeit zu sehen bekommen. Dabei ist das mit der Gerechtigkeit so eine Sache. Oft haben wir ganz genaue Vorstellungen davon, wer Verantwortung übernehmen soll, bis es schließlich an uns selber ist, dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Da kann es dann schnell vorbei sein mit unserem Gerechtigkeitssinn. Da haben wir Angst, Verantwortung zu übernehmen. Warum eigentlich? Hesekiel spricht eine Dimension von Schuld und Verantwortung an, vor der wir ganz zu Recht Angst haben. Hesekiel redet von den tödlichen Folgen der Schuld. Und wer will denn das auf sich nehmen? Sterben für Schuld? Das ist ein Gedanke, der uns ganz unmöglich erscheint. Wir würden wohl alle zugeben, ja, ich habe mich schuldig gemacht in meinem Leben, immer mal wieder. Es gibt keinen, der das nicht von sich sagen kann. Aber sterben für meine Schuld? Ich bin doch dankbar dafür, dass es in unserem Land keine Todesstrafe gibt. Will der Glaube die etwa unter der Hand wieder einführen? Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass der Tod ja viele Gesichter hat. Bei Schuld geht immer etwas zu Bruch. Da geht Vertrauen zu Bruch. Da geht Gemeinschaft zu Bruch. Und das kann viel schlimmer sein, als einfach nur stumpfe Zähne zu bekommen. Da entstehen Risse zwischen Menschen und menschlichen Gemeinschaften. Da entstehen Verletzungen in Personen, die sie lange mit sich herumtragen müssen, die vielleicht gar nicht heilen. Da geraten Menschen ins Abseits. Sie werden gemieden, sie werden abgeschrieben. Und dann kann die Seele richtig abstumpfen. Ja, und dann gibt's eben doch auch das, dass Schuld ganz konkret und ganz direkt Todesfolgen hat. Wir sehen das im Krieg in der Ukraine. Wir wissen das auch, was unseren Konsum in der nordwestlichen Welt betrifft, dass der nur möglich ist auf Kosten anderer Menschen. Wenn es also gerecht zugehen soll, richtig gerecht, wenn das wieder auf uns zurückkommt, was wir angerichtet haben, wenn das, was ich in einem ganzen Leben so aufgehäuft habe an Schuld hier und da, wenn das alles wieder auf mich zurückkommt, dann ist das doch eine vernichtende Schuld. Dann muss ich doch Angst haben, mich meiner Verantwortung zu stellen. Gott sei Dank hat die Botschaft des Propheten ein anderes Ziel. Gott sagt, meinst du etwa, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Gott ist ein Richter, aber er will nicht zugrunde richten. Gottes Richten will die Dinge richtig machen. Gott will, dass Menschen leben können und nicht von Schuld vernichtet werden. Gott will die Gemeinschaft und das Vertrauen der Menschen wiederherstellen. Und darum soll der Schuldige nicht einfach nur gestellt werden, das wäre zu wenig, sondern er soll umkehren, er soll einen neuen Weg beschreiten. Ja, aber kann er das? Hier lässt die Botschaft von Hesekiel etwas offen, beziehungsweise hier legt die Botschaft von Hesekiel denen, die schuldig geworden sind, eine Verantwortung auf, die sie überfordert. Denn wer gerade stehen soll für etwas, das er gar nicht mehr in Ordnung bringen kann, der ist doch eigentlich verloren. Wie soll daraus ein neuer Weg werden? Wer wohl begreift, ich habe da was angerichtet, das ist Schuld, aber kann es nicht wieder gut machen, der ist doch verloren. Da ist ein Neuanfang doch gar nicht mehr drin. Der Prophet kündigt einen Wechsel an, dessen Ziel noch gar nicht zu sehen ist. Der Wechsel von diesem Schuldverständnis, die ganze Gemeinschaft muss an den Folgen von Schuld leiden, hin zu diesem individuellen Schuldverständnis. Nur der, der persönlich schuldig geworden ist, der ist auch haftbar. Dieser Wechsel löst die Schuld ja gar nicht auf. Und doch leuchtet hier in dieser prophetischen Botschaft schon auf, was Jesus dann auf den Punkt bringt. Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gehört. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und heil zu machen, was verloren ist. Bei Jesus bekommt der ganze Schuldkomplex eine ungeahnte Wende. Jesus nimmt das Vernichtende, das der Schuld anhaftet, persönlich auf sich. Er steht mit seinem Leben dafür ein. Da kommt Jesus an die Seite von allen, die unschuldig leiden müssen. Was die abkriegen, das trifft auch ihn. Und er stellt sich gleichzeitig an die Seite der Schuldigen, die gar nicht in der Lage sind, das wieder gut zu machen, was sie angerichtet haben. Jesus ist Erlöser. Er löst auf, was unseren Gerechtigkeitssinn überfordert. Er löst das Leiden an der fremden Schuld auf und auch die Angst vor der eigenen Verantwortung. Beides kann bei ihm zur Ruhe kommen. Jesus macht heil, was verloren ist. Amen.